21. Dezember.
Laut einer heute veröffentlichten Berechnung des Think Tanks Center for American Progress spart Trump dank seiner Steuerreform rund 15 Millionen Dollar pro Jahr. Sein Schwiegersohn Jared Kushner rund 10 Millionen Dollar. Gegenüber der Öffentlichkeit behauptet Trump aber das Gegenteil.
This is going to cost me a fortune, this thing. Believe me. Believe me. This is not good for me. Me, it's not so. I have some very wealthy friends. Not so happy with me, but that's okay.
22. Dezember.
Wie eine Reporterin der Palm Beach Post aufdeckt, hat Donald Trump dank einem gesetzlichen Hintertürchen rund 6 Millionen Dollar an den Steuerbehörden vorbeigeschmuggelt, als er seinen Golfclub in Mar-a-Lago als gemeinnützig einstufen ließ. Eine Journalistin von MSNBC kommentiert:
This goes way beyond just working the system as it exists. This actually goes to keeping something hush hush and misleading the federal government so that he could get millions, he could avoid millions in taxes that he really owed those coffers. So one other thing I'll point out here is that, of course, in any other time, in any other administration, this would be a major scandal. But because the bar has been set so low or so high, depending on how you look at it, this is barely a bump for him and, you know, is barely gets notice of the public when it really should be a focus and a scandal that everyone is paying attention to.
28. Dezember.
Die Trump-Administration hebt Regulierungen gegen Fracking auf, welche aus der Obama-Zeit stammen. Grund dafür seien wirtschaftliche Einbußen.
29. Dezember.
Trump entlässt alle 16 Beauftragten aus dem Beraterstab gegen HIV/AIDS. Eine öffentliche Erklärung dafür gibt's nicht. BeobachterInnen gehen jedoch davon aus, dass Trump das Gremium mit eigenen Leuten besetzen will. Ernannt wurden diese aber bis heute nicht.
2. Januar.
Über seinen Social-Media-Manager lässt Trump verkünden, dass er das DACA-Programm nur fortsetzen würde, wenn er dafür vom Parlament die Mauer zu Mexiko finanziert bekomme. Das DACA-Programm gibt Menschen, die illegal als Kinder in die USA gekommen sind, die Möglichkeit, am öffentlichen Leben teilzunehmen, zu studieren, einen Fahrausweis zu machen. Trump benutzt also illegalisierte Menschen als Druckmittel, um seine Mauer zu erhalten.
3. Januar.
Trumps Kandidat für den Vorsitz über die Volkszählung 2020 heißt Thomas Brunell. Die Volkszählung dient als Grundlage dafür, wie die Sitze im nationalen und in den lokalen Parlamenten verteilt werden und welche Gebiete wie viel Geld bekommen.
Thomas Brunell wurde 2011 in seiner Position als Regierungsberater von einem Gericht in North Carolina zurückgepfiffen. Er hatte einen Bericht geschrieben, aufgrund dessen die lokale Regierung Wahlkreise neu absteckte. Diese Wahlkreise waren so konzipiert, dass möglichst viele schwarze Amerikaner und Amerikanerinnen, welche tendenziell links wählen, in jeweils einem Wahlkreis zusammengefasst werden und somit ihre politische Kraft verlieren. Diese Praxis nennt man Racial Gerrymandering. Vergleichen wir dies mit der Schweiz, so wäre das in etwa so, wie wenn man alle Kantone der Romandie zu einem Kanton zusammenfassen würde. Somit wären die meist links stimmenden Westschweizer Kantone gebündelt. Auf dem nationalen Parkett hätten sie so gegen die gut 20 Deutschschweizer Kantone keine Chance mehr.
4. Januar.
Das Bildungsdepartement unter der Führung von Betsy DeVos möchte eine Regelung aufheben, nach welcher Studierende ihre Studiengebühren zurückerhalten, wenn sie von ihrer Universität getäuscht oder betrogen wurden.
Zur Erinnerung, in den USA sind die Studiengebühren massiv höher als in Europa. 10'000 Dollar pro Semester an einer öffentlichen Uni sind nichts Ungewöhnliches. An einer privaten Uni können diese noch um ein X-faches höher sein.
Donald Trump selbst hatte 2004 eine Universität gegründet. Diese musste jedoch wenige Jahre später schließen wegen Betrugs.
6. Januar.
Trump braucht einen neuen Chef für die Gesundheitsbehörde. Der alte Tom Price musste gehen, weil er Steuergelder für Privatausgaben verwendete. Trumps Lieblingskandidat ist Alex Azar, der frühere Chef des Pharmaunternehmens Eli Lilly. In seiner Zeit als dessen CEO hat er den Insulinpreis für DiabetespatientInnen um das X-fache erhöht. Und um eines seiner Medikamente weiterhin auf dem Markt zu halten, nutzte er ein juristisches Hintertürchen und ließ es an Kinder testen. Beim getesteten Medikament handelt es sich um eine Pille gegen Erektionsprobleme, wie das Nachrichtenportal Politico berichtet.
7. Januar.
Heute sind 100 Tage verstrichen, seit die Finanzierung von CHIP auslief.
CHIP, das steht für Children's Health Insurance Program, ein 20-jähriges staatliches Programm, welches Kinder aus ärmeren Familien Kranken versicherte. Zurzeit erhalten so rund 9 Millionen Kinder Zugang zur Gesundheitsversorgung. Bis heute hat der Kongress nichts getan, um das Programm aufrechtzuerhalten.
FinanzexpertInnen gehen davon aus, dass Ende dieses Monats die ersten Staaten keine Prämienrechnungen für die versicherten Kinder mehr bezahlen können. Der Kongress argumentiert, er habe kein Geld, um das Programm weiterhin zu finanzieren. Kostenpunkt war bis anhin $160 Millionen. Zum Vergleich, die Steuerreform der RepublikanerInnen kostet über 1.500 Mal so viel.
8. Januar.
Wie die New York Times aufdeckt, erhielt Jared Kushners Immobilienunternehmen eine $30 Millionen Investition von einem israelischen Versicherungsunternehmen. Dies kurz vor Trumps Reise nach Israel im letzten Mai. Die Trump-Regierung verkündet, dass sie den Schutzstatus für Menschen aus El Salvador aufhebt. Betroffen davon sind rund 200.000 Menschen. Viele davon haben jahrzehntelang legal in den USA gelebt. In gut 1,5 Jahren sollen die neuen Gesetze in Kraft treten. Bis dahin sollen die betroffenen Menschen entweder die USA verlassen oder eine Möglichkeit finden, einen anderen Aufenthaltsstatus anzunehmen. Dazu CNN.
These individuals who had been granted temporary protected status now have 18 months to try to find another legal way to stay in the United States or be sent back to El Salvador. Many of them fled El Salvador because of violence during that country's civil war or after the 2001 earthquake, which devastated the country.
9. Januar.
Die Washington Post zählt Trumps öffentlich geäußerte Lügen. Bereits im September letzten Jahres vermeldeten sie 1000 alternative Fakten, wie die Trump-Regierung seine Lügen wohl nennen würde. Heute, am 9. Januar, habe Trump die Zahl von 2000 Lügen erreicht.
Laut der Statistik waren es zu Beginn seiner Präsidentschaft nur 4,9 unwahre Behauptungen pro Tag. Im Verlauf des Jahres hat Trump sein Tempo jedoch erhöht. Mittlerweile sei er bei im Schnitt 5,6 Lügen täglich. Und hier ist sie, die 2000. öffentlich geäußerte Lüge des US-Präsidenten Trump, geäußert an einer Sitzung im Weißen Haus, zu welcher er auch die Medien einlud.
We can build the wall in 1 year,
yes, sir.
And we can build it for much less money than what they're talking about.
Ebenfalls an diesem 9. Januar berichtet The Guardian, die Trump-Regierung plane Einschränkungen aufzuheben, punkto Gebrauch von Atomwaffen. So sollen die Regelungen gelockert werden, nach welchen die USA auch mit Atomwaffen auf einen Angriff reagieren können, welcher ohne Atomwaffen passiert ist.
10. Januar.
USA Today berichtet, dass Donald Trumps Firma im vergangenen Jahr Immobilien im Wert von $35 Millionen verkauft habe.
Im Jahr bevor Trump seinen Wahlkampf startete, blieben noch 4% der Käufer und Käuferinnen von Trump-Immobilien anonym. Nun seien es schon deren 70%, die lieber nicht bekannt geben, dass sie sehr viel Geld an Trump bezahlt haben.
11. Januar.
Im Wahlkampf hatte Trump noch erklärt, er werde der Wall Street keine Übeltaten mehr durchgehen lassen. Nun gewährt seine Regierung 5 Großbanken lukrative Ausnahmeregelungen, darunter auch der UBS. Wie die International Business Times berichtet, werden den 5 Banken Strafen erlassen, welche sie für die Manipulationen von sogenannten LIBOR-Zinsen erhielten.
12. Januar.
In den USA müssen viele Studierende einen Kredit aufnehmen, um die Studiengebühren bezahlen zu können. Nun beauftragt das Bildungsministerium eine Firma, die überfälligen Zahlungen einzutreiben. Diese Firma wird somit laut Schätzungen der Washington Post hunderte Millionen Dollar verdienen. Aus den Dutzenden Bewerber wählt Bildungsministerin Betsy DeVos die Windham Professionals and Performant Financial Corporation, eine Firma, in welche Betsy DeVos kurz vor ihrem Amtsantritt noch Millionen investiert haben soll.
13. Januar.
Wie das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtet, hat Eric Trumps Stiftung $140.000 aus Spendengelder bezahlt, um auf dem Trump-Golfplatz in Westchester in Upstate New York eine Wohltätigkeitsveranstaltung zu halten. Dies, obwohl er vorgängig behauptet hatte, der Event würde dort stattfinden, weil der Golfclub für solche Veranstaltungen kostenlos genutzt werden könne.
14. Januar.
Drei Mitarbeiter des Institutes for Economic Thinking veröffentlichen eine Recherche, nach welcher Donald Trump in den letzten Wochen des Wahlkampfes außergewöhnlich viele anonyme Wahlkampfspenden erhalten habe. In den Tagen vor der Wahl habe Trump $13 Millionen gespendet bekommen aus unbekannter Quelle. Wie die Wissenschaftler berichten, habe genau dieses Geld eine entscheidende Rolle gespielt beim Sieg Trumps.
15. Januar.
10 von 12 MitarbeiterInnen aus dem Beraterstab für den National Park Service künden. Grund dafür sei in erster Linie, dass ihre Inputs nicht gehört werden.
Der National Park Service in den USA ist verantwortlich für die Aufsicht über 400 Gebiete, wie zum Beispiel den Grand Canyon. Gleichzeitig verteilt er aber auch zum Beispiel Jagdlizenzen. In letzter Zeit hat der National Park Service Schlagzeilen gemacht, unter anderem, weil er PET-Flaschen in Nationalparks wieder erlauben will und weil er Verfügungen aufhob bezüglich dem Umgang mit dem Klimawandel.
16. Januar.
Das Gesundheitsministerium gibt bekannt, dass Ärztinnen und Pfleger in Zukunft Unterstützung erhalten, wenn sie aus religiösen Bedenken manche Behandlungen verweigern. Im Fokus dabei einmal mehr Abtreibungen und Menschen aus der LGBTI-Community. BeobachterInnen nennen diese Entscheidung einen Freipass zur Diskriminierung.
17. Januar.
Das Consumer Financial Protection Bureau ist eine staatliche KonsumentInnenschutzstelle, welche nach der Finanzkrise vor einem Jahrzehnt gegründet wurde. Sie soll unter anderem die Machenschaften an der Wall Street im Auge behalten, damit solche wirtschaftlichen Katastrophen nicht noch einmal passieren.
Donald Trump entschied letzten Monat, dass Mick Mulvaney den Posten als Vorsitzenden übernehmen soll. Mick Mulvaney, welcher sich selbst als rechten Spinner bezeichnet, versuchte als Abgeordneter immer wieder das Consumer Financial Protection Bureau zu schließen, da es die freie Hand des Marktes kontrolliere. So sagte er an einer Pressekonferenz über Trumps Auftrag, die Konsumentinnenschutzbehörde zu leiten.
He wants me to fix it. He wants me to get it back to the point where it can protect people without trampling on capitalism.
Nun reicht Mulvaney seinen Budgetplan ein und siehe da, er beläuft sich auf genau $0. Die Konsumentinnenschutzstelle könne auch ohne Finanzierung überleben.
19. Januar.
Das US-amerikanische Parlament sollte eine Übergangsfinanzierung durchwinken, damit die Regierung, der ganze Staat, weiterhin funktionieren kann. Der Senat sagt aber an diesem Freitagabend Nein zu dieser Übergangsfinanzierung, darunter auch Stimmen von mehreren Senatoren aus Trumps Partei, den RepublikanerInnen. Es kommt zum sogenannten Government Shutdown, das heißt, zahlreiche Bundesbehörden im Land bekommen zum Stillstand, Angestellte, deren Arbeit nicht als essentiell eingestuft wird, erhalten Zwangsurlaub. Wer arbeiten muss, also beispielsweise das Militär oder die Polizei, erhält seinen Lohn erst wieder, wenn der Shutdown aufgehoben wird.
Der letzte Shutdown passierte vor gut 4 Jahren und dauerte insgesamt 16 Tage. Schaffen es Demokraten und Republikanerinnen nicht, in Kürze eine Einigung zu erzielen, so wird Trump wohl nicht ans WEF kommen. Von ihm als Präsident wird erwartet, dass er im Lande bleibt, bis der Streit gelöst wird. Obwohl, wann hielt sich Trump jemals an solche ungeschriebenen Regeln?
Grund für den Haushaltsstreit ist unter anderem die Weiterführung des DACA-Programms, welches, wie bereits erwähnt, Kindern von illegal Eingewanderten einen Aufenthaltsstatus gibt. Erst wenn das DACA-Programm gesichert sei, würden die DemokratInnen einer Übergangsfinanzierung zustimmen.
20. Januar.
Ein Jahr nach seiner Amtseinführung ist US-Präsident Donald Trump so unbeliebt wie kein Präsident jemals zuvor zum selben Zeitpunkt. Nur noch 37% der US-AmerikanerInnen würden laut Newsweek die Politik Trumps gutheißen. Ähnlich schlecht stand nur Ronald Reagan da, der hatte aber immer noch knapp die Hälfte der US-Bevölkerung hinter sich, nämlich 48%.